bei dem Studium der messianischen Stellen im Alten Testament, also der Prophezeiungen im Alten Testament über das erste Kommen des Herrn Jesus Christus, kommen wir heute, nachdem wir Jeremia betrachtet haben, zum Buch der Klagelieder. Wir lesen zu Beginn aus den Klageliedern Jeremias, Kapitel 3, 1 bis 27. Lies uns jemand vor. Klagelieder 3, 1 bis 27.
Klage des Propheten über sein und des Volkes Elend, ein Erkenntnis der Treue Gottes, Aufruf zum Sündenbekenntnis, Bitte um Rettung und Vergeltung an den Frieden, an den Feinden. Ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes. Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand jeden Tag. Verfallen ließ er mein Fleisch und meine Haut, zerbrach meine Knochen, umbaute und umgab mich mit Gift und Mühsal. Er ließ mich wohnen in Finsternissen, wie die Toten der Urzeit. Er ummauerte mich, dass ich nicht heraus kann, er legte mich in schwere, bronzene Ketten. Auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er sein Ohr vor meinem Gebet. Er vermauerte meine Wege mit Quadersteinen, kehrte meine Pfade um. Ein lauernder Bär war er mir, ein Löwe im Versteck. Er ließ mich vom Weg abirren, zerfleischte mich und machte mich menschenleer. Er spannte seinen Bogen und stellte mich hin als Ziel für den Pfeil. Er ließ in meine Nieren dringen die Söhne seines Köchers. Ich wurde meinem ganzen Volk zum Gelächter. Ihr Spottlied bin ich jeden Tag. Er sättigte mich mit bittern Kräutern und tränkte mich mit Wermut. Und er ließ auf Kies meine Zähne beißen. Er trat mich nieder in den Staub. Du verstießest meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt.
Vielen Dank. Die Klagelieder stammen von Jeremia. Das steht zwar im Buch der Klagelieder nicht, aber es ist aus der jüdischen Überlieferung ganz klar so bezeugt. Einerseits schon in der griechischen Übersetzung der Klagelieder, das heißt in der ältesten griechischen Übersetzung, in der Septuaginta, die im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria gemacht wurde, da wird am Anfang hingewiesen, dass Jeremia der Autor ist, aber auch im Talmud wird das so bezeugt und auch in dem aramäischen Targum zu den Klageliedern. Und das passt zu Jeremia, dieser Klagelieder, denn er wird ja oft genannt der weinende Prophet. Eine Schlüsselstelle zum weinenden Propheten. Jeremia 9. des Zusammenhangs wegen Jeremia 8, 21 bis 9, Vers 1. Könnte jemand vorlesen, bitte? Ja, bis dahin. Also ganz eindrücklich, nicht wahr? Oh, dass mein Haupt Wasser wäre und meine Augen ein Tränenquell. Und das muss man unter dem Hintergrund sehen, dass der Prophet jahrelang die Bewohner von Jerusalem, das jüdische Volk, gewarnt hat vor dem Untergang durch die babylonische Armee, wenn sie nicht umkehren und Buße tun. Aber die Masse hat den Propheten abgelehnt, verspottet. Und schließlich ist das Gericht gekommen. Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht, der salomonische Tempel wurde in Staub und Asche gelegt, aber der Prophet erlebte dabei keine Genugtuung. So, jetzt ist es gekommen, was ich gesagt habe, sondern er weint und er wünscht, dass sein Haupt Wasser wäre, sein Auge ein Tränenquell, und er möchte Tag und Nacht die Erschlagenen seines Volkes beweinen. Das ist sehr eindrücklich. Wahre Liebe zu anderen Menschen führt nie dazu, dass wir dann Genugtuung haben, wenn das Gericht Gottes über sie kommt, sondern wir weinen über sie. Und darum hat auch Jeremia eben die Klagelieder geschrieben. Dieses Buch hat er geschrieben nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus. Nachdem die Katastrophe perfekt war. Und er beschreibt da eben das Leiden der Stadt Jerusalem. Wir wollen vielleicht ein paar Verse aus Kapitel 1 zuerst anschauen. Er liest Klagelieder 1, Verse 1 bis 5.
Ach, wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die einst so stark bevölkert war. Sie ist zur Witwe geworden. Sie, die groß war unter den Völkern, die Fürstin der Hauptstädte, muss nun Frondienste leisten. Sie weint unaufhörlich bei Nacht und ihre Tränen laufen ihr über die Wangen. Sie hat keinen Tröster unter allen ihren Liebhabern. Alle ihre Freunde sind ihr untreu, sind ihr zu Feinden geworden. Juda ist ausgewandert vor lauter Elend und hartem Knechtsdienst. Es wohnt unter den Heiden, es findet keine Ruhe. Alle seine Verfolger haben es eingeholt, mitten in seinen Nöten. Die Straßen Zions trauern, weil niemand mehr zu den Festen kommt. Alle ihre Tore sind verödet, ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sind betrübt und ihr selbst ist bitter weh. Ihre Widersacher haben die Oberhand gewonnen, ihren Feinden geht es gut. Denn der Herr hat ihr Betrübnis zugefügt, um ihrer vielen Übertretungen willen. Ihre Kinder sind in die Gefangenschaft gewandert, vor dem Feind her.
Ja, danke. Also in Kapitel 1 wird das Thema behandelt, Jerusalem ist hoffnungslos. Die Stadt hat keinen Tröster. Das wird gesagt zum Beispiel in Vers 9. Ihre Unreinigkeit ist an ihren Säumen, sie hat ihr Ende nicht bedacht und ist wunderbar heruntergekommen. Da ist niemand, der sie tröste. Kein Tröster. Dann auch Vers 16. Darüber weine ich, rinnt mein Auge von Wasser, denn fern von mir ist ein Tröster. Auch Vers 17. Und Verse 17 und 21, wir sagen das, kein Tröster. In Vers 3 haben wir gesehen, auch etwas, was fehlt, nämlich ein Tröster, und Vers 3, keine Ruhe. In Vers 6, keine Weide. Und von der Tochter Zion ist all ihre Pracht gewichen. Ihre Fürsten sind wie Hirsche geworden, die keine Weide finden. Und schließlich Vers 7, was fehlt dort? Liest jemand Vers 7 noch vor?
Jerusalem denkt in den Tagen ihres Elends und ihrer Heimatlosigkeit an all ihre Kostbarkeiten, die es bei ihr gab seit den Tagen der Vorzeit, jetzt, da ihr Volk durch die Hand des Gegners gefallen ist und sie keinen Helfer hat. Die Gegner sehen ihr zu, lachen darüber, dass es mit ihr aus ist.
Jawohl, also was fehlt?
Helfer.
Kein Helfer. Kein Tröster, keine Ruhe, keine Weide, kein Helfer. Die Klagelieder sind ganz kunstvoll gemacht. Erstens mal, alles ist auf Hebräisch Poesie in Verszeilen verfasst. Aber es handelt sich hier um ein Akrostichon. Das heißt, der erste Vers, wie sitzt einsam, beginnt im Hebräischen mit Aleph, der erste Buchstabe des Alphabets. Dann der zweite Vers, bitterlich weint sie des Nachts mit Bet. Und Vers 3 mit Gimel und so weiter, das geht durch bis zum letzten Buchstaben Taf in Vers 22. Nicht wahr? Das hebräische Alphabet besteht ja aus 22 Konsonanten. Und so ist dieses erste Gedicht, Kapitel 1, Jerusalem ist hoffnungslos, wird eben als Akrostichon dargestellt, das durch das ganze Alphabet geht. Dann kommt Kapitel 2. Wie viele Verse hat Kapitel 2?
22.
Wieder 22. Und auch da ist es so, dass es schön dem hebräischen Alphabet gemäß aufgebaut ist. Dann Kapitel 2 kann man als Titel so beschreiben: Der Herr hat Jerusalem geschlagen. Und da ist wichtig, lesen wir vielleicht mal Vers 2.
Vernichtet hat der Herr ohne Mitleid alle Weideplätze Jakobs.
Jawohl, also hier wird der Herr erwähnt. Übrigens auch dann in Vers 5. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vernichtet. Und in Vers 7. Der Herr hat seinen Altar verworfen, sein Heiligtum verschmäht. Das ist jedes Mal im Hebräischen das Wort Adonai, das heißt der, der Autorität hat. Zwar nicht die Babylonier, die ihre politischen, militärischen Ziele erreichen konnten, sondern es ist der Herr der Geschichte, der dieses Gericht über Jerusalem kommen ließ. Darum Kapitel 2 überschreibe ich mit: Der Herr hat Jerusalem geschlagen. Und ich überspringe mal Kapitel 3. Kapitel 4 hat wie viele Verse?
22.
Geht auch wieder gemäß dem hebräischen Alphabet durch. Das Thema ist ein schlimmes Gericht wegen schlimmer Sünde. Das wird hier zum Ausdruck gebracht. Und dann kommt Kapitel 5. Es sind auch 22 Verse, aber es geht nicht nach dem Alphabet. Aber es ist entsprechend dem Alphabet in 22 Versen aufgeteilt. Der Inhalt ist Flehen um eine Wiederherstellung Jerusalems. Gott wird hier aufgerufen, dass er eingreift und Jerusalem erneuert und der Stadt vergibt. Nun, ich habe Kapitel 3 übersprungen, weil dort nicht die Stadt spricht. Es geht nicht um die Stadt, sondern Kapitel 3, Vers 1 spricht über eine Person. Liest nochmals jemand Kapitel 3, Vers 1.
Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns.
Jawohl. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Mann? Wie? Ja, am Anfang wurde ja der Text vorgelesen und auch noch die Titelüberschrift der Bibelübersetzung. Welche Übersetzung hast du benutzt, Edi?
Revidierte Elberfelder.
Das war die revidierte Elberfelder. Und da wurde gesagt, wer spricht hier? Ich lese den Titel nochmals vor.
Klage des Propheten.
Jawohl. Also da wird gesagt, hier spreche Jeremia über seine eigene Not. Nun, wenn man diese Verse liest, muss man sagen, das übersteigt bei weitem das Elend, das Jeremia erlebt hat. Wenn es hier heißt, dass Gott gegen ihn seine Hand wendet, den ganzen Tag, und wenn es heißt, er ließ mich wohnen in Finsternissen gleich den Toten der Urzeit, er hat mich umzäunt, dass ich nicht herauskommen kann. Und schließlich Vers 10, ein lauernder Bär ist er mir, ein Löwe im Versteck. Gott hat in Jeremia 1 immer gesagt, dass er Jeremia beistehen wird gegen seine Feinde. Aber hier spricht ein Mann, der sagt, dass Gott sich als Feind gegen ihn gewandt hat. Das kann man nicht auf den Propheten beziehen. Ist vielleicht ein Beispiel, das erklärt, warum in der alten Elberfelder hat man grundsätzlich auf Titelüberschriften verzichtet. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger mit einer Bibel, ohne Zwischentitel, man kann sich weniger gut orientieren. Aber das Problem ist, Titel können manchmal treffend sein und gut, und manchmal können sie aber auch in eine falsche Richtung weisen. Und schon könnte man dann eben geneigt sein, von vornherein hier Jeremia zu suchen in Klagelieder 3. Aber eben, es ist jemand, der leidet unsäglich, so wie Jeremia selber nicht gelitten hat. Es ist jemand, gegen den Gott sich wendet, und das entspricht diesem Mann aus Jesaja 53. Schlagen wir das nochmals auf. Wir hatten das ja schon vor längerer Zeit behandelt, Jesaja 53, wo der Messias beschrieben wird in seinen Leiden, stellvertretenden Leiden für unsere Sünden. Liest jemand Jesaja 53, Vers 3 bis 5. Jawohl. Also hier wird der Messias beschrieben als ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und Klagelieder 3 beginnt mit: Ich bin der Mann, der Elend gesehen durch die Rute seines Grimmes. Also der unter dem Grimm Gottes leidet. Jesaja 53, 10 noch dazu. Ja, das sagt also Vers 10a, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und zwar als Schuldopfer. Also es geht hier in Jesaja 53 um einen Mann, der von Gott geschlagen wird. Aber eben als Stellvertreter für unsere Sünden. Und das ist der gleiche Mann hier in Klagelieder 3. Also, wenn wir uns nochmals vorstellen, die Klagelieder bestehen ganz klar aus 5 Teilen. Das ist nicht einfach, weil es in unseren Bibeln in 5 Kapitel eingeteilt ist, sondern es entspricht dem hebräischen Text mit diesen 22 immer diesen 22 Versen und diesem Akrostichon, das jeweils durchs Alphabet hindurchgeht. Also ist Kapitel 3 genau im Zentrum. In Kapitel 1, 2 und 4, 5 leidet Jerusalem wegen seiner eigenen Sünde. Und in Kapitel 3, in der Mitte, leidet der Messias wegen unserer Sünde. Und der Zusammenhang ist eben wichtig. Wo hat dieses Leiden des Herrn Jesus stattgefunden? In Jerusalem, vor den Toren Jerusalems. Also der Zusammenhang ist umso erstaunlicher, eben dass der leidende Messias beschrieben wird, der eben in Jerusalem, vor den Toren Jerusalems gelitten hat. Wenn wir nochmals schauen, in Kapitel 1, da hören wir Jerusalem, die als Stadt spricht, so wie in Kapitel 3 der Messias spricht über seine Leiden. Liest jemand Klagelieder 1, Vers 12?
Ist es noch nicht zu euch gedrungen, alle, die ihr des Weges zieht, schaut und seht, ob es einen Schmerz gibt, wie meinen Schmerz, der mir angetan worden ist, mit dem mich der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornglut.
Jawohl. Diesen Vers könnte man gut auf den Herrn Jesus beziehen. Er starb auf dem Glied auf dem Golgatha-Felsen inmitten eines ausgedienten Steinbruches außerhalb des Gennad-Tores, des Gartentors von Jerusalem. Und dieser Steinbruch war gerade an einer belebten, vielfrequentierten Straße gelegen. Und so könnte man das auf den Herrn beziehen, der sagt, merkt ihr es nicht, alle, die ihr des Weges zieht. Schaut und seht, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mir angetan worden. Nun, im Hebräischen ist es wörtlich so, wie mein Schmerz, der mir angetan worden, mir, die der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornglut. Das ist also weiblich. Man kann diesen Vers nicht auf den Herrn beziehen, sondern eben, es geht ganz klar auf die Stadt Jerusalem. Es spricht eine Frau, das wird aus dem hebräischen Text klar. Und eben genauso wie Jerusalem gelitten hat für die eigenen Sünden, so beschreibt Kapitel 3, wie der Herr Jesus leiden sollte für unsere Sünden. Es ist so, das Buch der Klagelieder wird im Judentum wann gelesen, in den Synagogen? Weiß das jemand gerade? Immer am 9. Av. Das fällt so in den Monat Juli. Der 9. Av, das ist der Tag, der Gedächtnistag der Zerstörung des Tempels im Jahr 586. Damals fiel der Tempel. Und in der Folge hat man also als Gedenken daran die Klagelieder an diesem Tag gelesen. Das wurde ein Fastentag, schon im Alten Testament. Wir können das aufschlagen in Sacharja 7. Da sieht man, dass schon unmittelbar nach der babylonischen Gefangenschaft, da war dieser Fastentag üblich geworden. Liest jemand Kapitel 7, Verse 3 bis 5? Da kommen Leute zum Propheten Sacharja und fragen, wie ist das mit diesen Fastentagen, sollen wir das weiterführen? Wer liest? Sacharja 7, Vers 3.
Indem sie die Priester am Haus des Herrn der Heerscharen und die Propheten fragten, soll ich auch fernerhin im 5. Monat weinen und mich enthalten, wie ich es nun so viele Jahre getan habe? Da erging das Wort des Herrn der Heerscharen an mich folgendermaßen: Rede zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern und sprich: Wenn ihr jeweils im 5. und 7. Monat gefastet und geklagt habt, und zwar schon diese 70 Jahre, habt ihr denn da für mich gefastet? Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, esst und trinkt ihr dann nicht für euch?
Jawohl. Also hier wird der 5. Monat erwähnt, dann aber auch der 7. Später noch im Kapitel wird auch noch der zehnte Monat erwähnt, so dass man in der babylonischen Gefangenschaft an den wichtigen Kerntagen, die von Bedeutung waren im Zusammenhang mit dem Untergang von Jerusalem, hat man Fastentage eingeführt. Und der Fastentag im 5. Monat, das ist der Monat Av, das war eben der Fastentag wegen des Untergangs des Tempels. Und ebenso wurde es üblich, an diesem Tag die Klagelieder zu lesen. Das ist der Tag, an dem man schreit und weint in allen Synagogen. Das ist also sehr ergreifend. Und wann ging der Tempel unter im Jahr 70, der zweite Tempel?
Um die gleiche Zeit.
Am gleichen Tag, auch am 9. Av. Und so ist das also über 2600 Jahre bis heute in allen Synagogen weltweit ist der 9. Av der Klagetag um den verlorenen ersten Tempel und den zweiten Tempel. Einen dritten gibt es ja noch nicht. Und da werden eben die Klagelieder gelesen. Und man denkt darüber nach, eben wie Gott Jerusalem gestraft hat wegen seiner Sünde, dass Jerusalem untergehen musste. Und jedes Mal liest man dieses Kapitel 3 und sich fragt, wer ist dieser Mann? Ich bin der Mann, der. Was war eigentlich der Hauptgrund für die Zerstörung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus?
Götzendienst.
Also die Juden haben sich von dem einen wahren Gott der Bibel, dem Schöpfergott, der nicht Teil der Natur ist, abgewendet und sie haben diese Naturgötter der umliegenden Völker übernommen, die sie als Götter, personifizierte Götter in der Natur sahen. Zum Beispiel Baal, das war welcher Gott? Blitz- und Regengott, also alle möglichen Naturerscheinungen wurden mit Göttern verbunden und so hat man die Natur angebetet anstatt den Schöpfer. Und Jeremia und andere Propheten haben das Volk aufgerufen zur Umkehr zu dem einen wahren Gott. Nicht die Natur soll verehrt werden, sondern der die Natur gemacht hat. Nicht die Schöpfung, sondern der Schöpfer. Und man hat nicht gehört und so kam es zu dieser Katastrophe. Aber was war der Hauptgrund des Untergangs des Tempels im Jahr 70 nach Christus?
Die Verwerfung Christi.
Ja, weil damals war ja der Götzendienst kein Problem mehr. Aber in den Jahren davor wurde der Jesus eben verworfen und schließlich gekreuzigt und als Folge davon ging Jerusalem unter. So wie das in Daniel 9 ganz klar gesagt wird. Wir können das kurz aufschlagen. In Daniel 9 klagt der Prophet Daniel in der babylonischen Gefangenschaft über den Zustand Jerusalems, der Tempel ist in Trümmern, der salomonische Tempel zu seiner Zeit. Aber dann bekommt er eine Prophetie, dass die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werde. Liest jemand Daniel 9, Vers 25.
Und zwar in bedrängter Zeit.
Jawohl, bis dahin. Also in Vers 25 wird gesagt, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Zur Zeit von Daniel war Jerusalem immer noch in Trümmern. Also von dem Moment an, wo ein Erlass ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut wird, bis dann der Messias als Fürst kommt, es wurde vorgelesen, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, auf Hebräisch steht für Gesalbten, Messias. Also bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Gemeint sind die Jahrwochen, die dauern 7 Jahre, also 69 mal 7 Jahre. Und wenn man das nachrechnet von dem Erlass von König Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus bis auf das Jahr 32, als Jesus Christus kam als Fürst am Palmsonntag, da liegen exakt 69 Jahrwochen dazwischen. Und zwar sind die prophetischen Jahre jeweils Jahre von 360 Tagen. Und das passt exakt da hinein. Also bis auf den Messias, den Fürsten. Und dann wird gesagt, Vers 26, nach den 62 Jahrwochen, zuerst 7, dann 62, dann kommt er als Fürst. Aber nachher wird der Messias weggetan werden oder ausgerottet werden und nichts haben. Also er wird ermordet. Und dann kommt der Satz, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Also der Messias kommt als Fürst, dann wird er ermordet und darauf kommt ein Volk, das Jerusalem und den Tempel wieder zerstört. Aber eben als Folge der Ermordung des Messias. Und seither liest man in den Synagogen weltweit eben auch wegen dem Jahr 70 am 9. Av die Klagelieder und in Kapitel 3 immer, ich bin der Mann, der Elend gesehen. Genau wegen diesem Mann wurde Jerusalem das zweite Mal zerstört, weil man diesen Mann abgelehnt hat. Und wie wird er beschrieben in Klagelieder 3, Vers 14? Wer liest das?
Ich bin meinem ganzen Volk zum Gelächter geworden. Ihr Spottlied den ganzen Tag.
Ja, die Masse hat ihn verworfen, abgelehnt und im rabbinischen Judentum, im orthodoxen Judentum, wie nennt man Jesus Christus? Weiß das jemand, wie man seinen Namen ausspricht? Jeschu. Und warum sagen sie nicht Jeshua? Das ist ja die normale Form für Jesus. Aber sie sagen nicht Jeshua, sondern Jeschu. Weiß jemand, warum? Ja, und weißt du, was er bedeutet? Inwiefern ein Fluch? Also auf Jeshu schreibt man auf Hebräisch Jod, Shin, das ist bei uns SCH, und ein Vav, ein V. Das wird ausgesprochen als U, das V. Jeshu. Und das ist die Abkürzung für den Satz Yemache Shemo U Sichrono. Möge er auslöschen seinen Namen und sein Gedächtnis. Also die Bitte an Gott, dass der Name und das Gedächtnis von Jesus Christus ausgelöscht werde. Ja, darum darf man sich ja nie anpassen und nie diesen Namen Jeshu übernehmen. Sondern man muss sagen, nein, wir glauben an Yeshua HaMashiach, Jesus der Messias. Und wir haben nichts zu tun mit diesem Jeshu. Aber so wurde der Messias verworfen und die Folge war das ganze Elend, das wir da in den Klageliedern lesen.
Roger,
ja?
Eine Frage noch wegen der Monatszählung. Du sagst, im 5. Monat, das entspricht unserem Juli, ist der Gedenktag jedes Jahr. Das müsste ja heißen, dass das jüdische Neujahr dann so irgendwo im Februar stattfindet. Ist das richtig?
Nein, März, April.
Erst.
Ja. Und eben, das ist dann das ist der Monat Nissan, März, April. Dort beginnt die Zählung.
Ah,
Und zwar eben in dem Monat, wo die Tag-Nacht-Gleiche stattfindet. Und dann fällt das eben immer so überschoben von Monat zu Monat. Also dann März, April, der nächste Monat ist April, Mai und dann Mai, Juni und so weiter. Und so fällt, eben habe ich gesagt, ungefähr auf August. Das kann sich aber verschieben. Je nach Jahr, jedes Jahr muss man die Umrechnung der Kalender neu festlegen. Ja. Reicht das als Antwort so?
Ja.
Und jetzt noch etwas. Die biblische Prophetie beschreibt noch eine zukünftige Zerstörung Jerusalems, die ganz ausführlich beschrieben wird an vielen prophetischen Stellen. Welche Zerstörung ist das?
Trübsalzeit.
Ja, das hängt mit Harmagedon zusammen. Das ist, findet statt in der Trübsalzeit, also in den 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Jesu als König der Welt. Wir können eine Stelle lesen von dieser Verwüstung Jerusalems in Sacharja 14. Liest jemand Sacharja 14, 1 und 2?
Siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da verteilt man in deiner Mitte dein blühender Gut. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg, und die Stadt wird eingenommen, und die Häuser werden geplündert, und die Frauen werden geschändet, und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden.
Jawohl. Das ist der Verwüstungszug des Königs des Nordens. In Daniel 10, ab Vers 40, wird beschrieben, wie in dieser Endzeit der König des Nordens von Norden her Israel überrennen und verwüsten wird und dabei Jerusalem erobern wird. Und der König des Nordens ist in der erfüllten Prophetie immer eine Bezeichnung gewesen für Syrien, und zwar für Großsyrien, das heißt für das Gebiet von Syrien, Libanon heute, aber über Gebiete der heutigen Türkei, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, bis nach Pakistan und auch Iran. Irak ist gehört mit dazu. Und Daniel 11, 45 beschreibt, wie der König des Nordens Israel vollständig überrennen wird. Und das ist eben diese Beschreibung nun hier in Sacharja 14 von der Eroberung Jerusalems. Aber in dieser Zeit wird dann der Herr Jesus zurückkehren und Jerusalem schließlich befreien. Liest jemand Sacharja 14, Vers 3?
Dann wird der Herr ausziehen und gegen jede Nation kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tage der Schlacht. Und weiter?
Jawohl.
Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten, zu einem sehr großen Tal.
Ja, und so weiter. Also, der Herr wird dann am Schluss der großen Drangsalszeit von 3,5 Jahren wird er persönlich intervenieren und schließlich Jerusalem befreien. Er wird gegen jene Nationen streiten. Das zeigt uns wieder der König des Nordens nach Daniel 11. Das ist nicht eine Nation, sondern es ist eine ganze Koalition. Und interessant ist ja, dass dieses ganze Gebiet, das ich erwähnt habe, was eben einst den König des Nordens umfasste, das sind heute alles islamische Nationen, die durch die koranische Lehre zu diesem Judenhass verbunden sind. Und ihr Ziel wird sein, Jerusalem. In Sacharja 12 können wir noch dazu lesen, Vers 2 und 3. Jawohl. Eine Taumelschale, was ist das?
Eine Schale mit Alkohol.
Ja, und wenn man zu viel trinkt, dann kann man nicht mehr objektiv denken. Das Alkohol reduziert die Funktion des Frontallappens, Selbstkontrolle und so weiter. Also Jerusalem wird für alle Völker ringsum zu einer Taumelschale. Und heute sind wir mittendrin, wo wir diesen Schrei der islamischen Welt nach der Befreiung Jerusalems. Jerusalem muss für den Islam befreit aus der Hand der Juden entrissen werden und muss die zukünftige Hauptstadt eines palästinensischen Staates werden. Und als, um dem Nachdruck zu verleihen, baut der Iran eine Atombombe. Völliger Wahnsinn. Ja, natürlich. Jerusalem wird eine Taumelschale werden. Und der nächste Vers sagt, Vers 3, und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Ein Laststein in der Antike war ein schwerer Stein. Junge Leute haben ihre Kräfte untereinander getestet. Wer kann den schweren Laststein heben? Gute konnten ihn, sagen wir, bis zur Brusthöhe heben, andere auf Kopfhöhe und andere über den Kopf. Aber wehe, wenn man dann losließ. Und darum sagt der Vers weiter, zu einem Laststein machen für alle Völker, alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen dasselbe versammeln. Das wird einen Weltkrieg auslösen, aber ganz speziell geht es um die Nationen ringsum im Nahen Osten, für die Jerusalem A, eine Taumelschale, B, ein Laststein wird, also eine Messlatte für militärische Stärke. Und wir sind mitten in diesem Drama heute drin. Aber Jerusalem wird eingenommen werden, wie wir gelesen haben. Es wird zu einer furchtbaren Verwüstung kommen und dann wird Jerusalem, werden die Klagelieder noch einmal eine Bedeutung bekommen. Für diese drei Zerstörungen Jerusalems in der Geschichte Israels, also unter den Babyloniern 586 vor Christus, durch die Römer 70 nach Christus und in der Zukunft durch den König des Nordens. Dreimal. Und was wird der Hauptgrund sein für die Verwüstung Jerusalems in der Zukunft? Wie?
Der Rückkehr des Messias.
Also er kommt ja nachher, am Ende. Aber warum wird Jerusalem unmittelbar davor durch den König des Nordens verwüstet werden? Warum lässt Gott das zu? Israel wurde ja seit 1948 in allen Existenzkriegen gegen eine Übermacht jedes Mal bewahrt. 48, 49, 1967, 1973, Yom Kippur-Krieg. Jedes Mal hat diese Nation überlebt, obwohl man dreimal versucht hat, Israel auszulöschen.
Weil Israel keine Buße tut.
Ja, und...
Weil sie den Antichristen angenommen haben.
Haben werden, genau. Also, der falsche Messias, der Antichrist, wird kommen und die Masse wird ihn akzeptieren. Er wird sich sogar in den Tempel Gottes setzen, also in den kommenden dritten Tempel. Und so sehen wir, dass also diese drei Zerstörungen Jerusalems zusammenhängen mit den drei Tempeln der Geschichte Israels. Der erste Tempel wurde zerstört wegen Götzendienst, der zweite Tempel wurde zerstört wegen der Verwerfung des Messias. Und dann das dritte Drama für Jerusalem wird sein, der Antichrist wird angenommen, der den Tempel verunreinigt, und der Antichrist wird auf dem Tempelplatz ein Götzenbild aufstellen, das spricht. Und die Masse in Israel wird diesen Götzendienst akzeptieren. Das heißt, diese dritte Verwüstung Jerusalems wird kommen wegen Götzendienst und wegen der Annahme des falschen Messias. Was natürlich auch die Verwerfung ist des wahren Messias gleichzeitig. Und so haben also die Klagelieder eine heilsgeschichtliche Bedeutung über die Jahrtausende hinweg bis in die Zukunft, aber in der Mitte der Klagelieder ist dieser Mann, der stellvertretend leidet für die Sünde von uns, aber eben auch für die Sünde Israels, für die Sünde Jerusalems. Und darum kann es eine Wiederherstellung Jerusalems und Israels geben. Jemand wollte was fragen? Ja? Ja, schlagen wir doch diese Stelle gerade auf. Da kündigt der Herr eben diesen falschen Messias an. Und zwar ist das Johannes 5. Vers 43, da spricht der Herr zu den Führern des jüdischen Volkes. Wer liest?
Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.
Jawohl. Also das ist der Antichrist. Und die Aufnahme des Antichristen ist direkt geknüpft an die Tatsache, dass der wahre Messias verworfen wurde. Wer die Wahrheit ablehnt, wird automatisch offen für jede Art von Verführung. Das erleben wir auch heute. Immer wieder. Menschen, die ganz, ganz klar, bewusst das Evangelium ablehnen, die werden Opfer der absurdesten Verführung. Ja?
Meine Frage ist, werden die Juden dann nur einen Juden anheben? Oder...
Ja, also damit ist die Frage gestellt, wird der Antichrist ein Jude sein?
Ja.
Ja. Also er wird auf jeden Fall ein Israelit sein, denn in Daniel 11, 36 bis 39, da wird der Antichrist beschrieben als Herrscher in Israel und von ihm heißt es, auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Der Gott seiner Väter, das ist ein fester Ausdruck in der Bibel für den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es ist eine schwierige Frage, wer ist Jude? Rabbiner sagen, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. Aber Ben-Gurion sagte, Jude ist, wer sich als Jude fühlt. Und es gibt noch andere Definitionen. Aber am einfachsten ist, wer ein Nachkomme ist von Abraham, Isaac und Jakob. Der ist Jude. Und so wird der Antichrist selbstverständlich ein Israeli sein. Ja?
Sie haben das ganz toll gesagt, mein Jahr, wie die Entwicklung halt ist jetzt zur Zeit, ja, seit 30 Jahren ist der Krieg in Jerusalem, wird um den Standort Jerusalem gekämpft. Ich lese zurzeit ein Buch, das heißt erst Manhattan, dann Berlin, kennen Sie sicher, Wolfgang Eckert, Messianisten-Netzwerke. Und wenn man das liest, also ich habe es jetzt lang gelesen, da wird es einem eigentlich Angst und Bange, weil es genau das ist, was Sie sagen, auch Anti, also er nennt auch diese Sache mit Antichrist, also dass man praktisch, ja, dass die Israelis von dem großen Geld Amerika, na, diese Seilschaft, na, beschreibt er sehr gut da, dass das halt ja auch in diese Richtung geht, na, also ich lese eigentlich deswegen interessiere mich auch zur Zeit, dass ich mehr Bibel lese und deswegen bin ich heute auch hier, dass ich das mal hören kann. Das ist ganz toll, und aber ich frage mich wirklich, mache mir da unheimlich viel Gedanken oft, wo geht da die Reise hin in unserer Welt?
Ja,
wenn
ja, eben, es geht, wie Sie sagen, in Richtung totale Verführung.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Ja, wir können vielleicht noch die Stelle dazu nehmen, 2. Thessalonicher 2, wo dieser Antichrist beschrieben wird und wie er agieren wird. 2. Thessalonicher 2, liest jemand mal Verse 3 bis 4.
Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt.
Jawohl. Also, der Tag des Herrn, das heißt der Tag der Wiederkunft des Herrn Jesus, der kann nicht kommen, es sei denn, dass zuerst der Abfall stattgefunden habe. Der Abfall, das meint also, dass in der Christenheit ein ganz massiver Abfall stattfindet von Gott und seinem Wort. Das, was wir besonders seit der 1968er Bewegung gesehen haben, wie Millionen in den sogenannten christlichen Ländern sich ganz bewusst von den biblischen Werten, von der Bibel, vom Evangelium, ganz bewusst abgewendet haben. Das ist dieser Abfall. Und der Höhepunkt dieses Abfalls, dieser Abfall geht immer noch weiter, aber der Höhepunkt wird sein, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das ist der Höhepunkt, wenn der Antichrist kommt. Welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist. Und das wird also, kann man sagen, der Prototyp eines Rebellen, eines Revolutionären sein, der allem widersteht und sich über alles erhebt. Und er wird sich dann sogar in den Tempel Gottes setzen, haben wir gelesen. In Israel bereitet man ja den dritten Tempel vor. In diesen Tempel wird er sich setzen und wird ihn so entweihen und sagen, er sei Gott. Aber, liest jemand gerade noch weiter, Verse 5 bis 9.
Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit.
Also da ist irgendetwas, das hindert, dass der Antichrist sich offenbaren kann. Er könnte auch heute leben, aber es ist etwas da, das ihn zurückhält. Was ist das, dieses Etwas? Ja, aber der Heilige Geist, wie passt das denn zu das, was zurückhält? Nee, es steht ja hier nicht der, der zurückhält. Ja, aber die Gemeinde wäre ja im Griechischen auch weiblich, Ekklesia.
Der Geist wird auch weiblich genannt, oder das Geist.
Hm? Ja, also auf Deutsch heißt es nicht das Geist.
Nein, aber im Griechischen geht das.
Aha! Ja, ja, also das griechische Wort Geist, Topneuma, ist sächlich. Das ist eben, das grammatische Geschlecht ist sächlich, neutrum. Und darum passt es genau. Also jetzt wisst ihr, was zurückhält, Topneuma, das ist das Geist. Also das passt von der grammatischen Konstruktion hier. Also der Heilige Geist, der heute in der Gemeinde wohnt, seit dem Pfingsttag, er ist die Kraft, die die letzte Entfaltung des Bösen hier auf der Erde noch zurückhält. Und darum werden die Christen ja berufen, Salz der Erde zu sein und Licht der Welt. Nicht, dass wir uns von der Welt formen und prägen lassen, sondern dass wir einen Einfluss haben, wie das Salz, das eben die Fäulnis hemmt und hindert, das Licht, das eben Klarheit bringt. Und das können wir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber bei der Entrückung wird der Heilige Geist mit der Gemeinde weggehen. Das wird die Umkehrung sein von Pfingsten. Und dann kann der Antichrist kommen. Lesen wir aber noch weiter. Vers 7.
Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden.
Jawohl. Also hier wird das Geheimnis der Gesetzlosigkeit genannt. Gesetzlosigkeit ist die Verwerfung von Gottes Gesetz, von Gottes Wort. Und der Apostel Paulus sagt, dieses Geheimnis ist schon jetzt wirksam. Das heißt also, innerhalb der Christenheit, wo das Evangelium eben eine gesegnete, veränderte Wirkung gehabt hat auf die Gesellschaft, gleichzeitig ist da auch die Gesetzlosigkeit, die sich innerhalb der Christenheit entwickelt und letztlich zu einem Höhepunkt kommen wird durch den Antichristen. Also diese Gesetzlosigkeit, die hat sich eben durch die ganze Kirchengeschichte hindurch entfaltet. Und jetzt kann man erwähnen, all diese, dieses Blutvergießen der Kirche, diese Religionskriege und so weiter, da hat diese Gesetzlosigkeit sich entfaltet, aber dann am Schluss kommt es zum Abfall, eben dass die Millionen, die einst sich zum Christentum gerechnet haben, offen sich lossagen, wie das heute der Fall ist. Und der letzte Punkt ist, wenn dieser Rebell, der Antichrist, kommt. Also so ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, aber eben, jetzt ist noch, ja, jetzt steht aber hier, nur ist jetzt der, welcher zurückhält. Ja, jetzt haben wir es männlich, nicht wahr? Und das passt eben auch zum Heiligen Geist, weil Topneuma, das ist nur das grammatikalische Geschlecht, das sächlich ist. Aber der Heilige Geist ist ja eine Person. Er ist Gott, dem Vater und dem Sohn gleich. Und darum sagte der Herr Jesus, wenn er über den Heiligen Geist spricht, in Johannes 14 bis 16, dass der Heilige Geist kommen wird und er sagt, Ekenos, männlich, jener wird euch in alle Wahrheit führen. Aha, das ist eben entsprechend der zurückhält. Und so passt das. Das, was zurückhält, Topneuma, der zurückhält, jener, der Geist Gottes, wird also, er hält zurück, bis er aus dem Wege ist. Bei der Entrückung geht er. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Und jetzt kannst du, Roland, noch weiterlesen.
Den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird.
Jawohl, also wenn der Herr Jesus dann kommt in Macht und Herrlichkeit am Ende der großen Drangsalszeit, wird er den Antichristen vernichten, ohne dass er ihn anrührt. Er wird diesen Gesetzlosen nicht mal berühren. Durch den Hauch seines Mundes vernichten, durch die Erscheinung seiner Ankunft. Und jetzt wird erklärt, aber dieser Antichrist, woher der kommt, Vers 9.
Ihn dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder, und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen.
Jawohl, das wird also der größte Esoteriker aller Zeiten sein. In aller Macht, allen Zeichen und Wundern. Übrigens, diese drei Ausdrücke werden verwendet im Neuen Testament für die Machttaten der Apostel. In der apostolischen Zeit hat Gott durch mächtige Zeichen und Wunder bestätigt, dass diese Apostel die Wahrheit verkündigen. Und dass Jesus Christus wirklich der Messias ist. Und da finden wir bei den Aposteln, das ist Hebräer 2, diesen Ausdruck Macht, Zeichen und Wunder. Und jetzt finden wir diese Ausdrücke im Neuen Testament wieder, aber für die Endzeit. Wenn der Antichrist kommt, der wird mächtige Taten, Zeichen und Wunder tun, aber der Lüge ist angehängt. Macht, Taten, Zeichen und Wunder der Lüge, in allem Betrug der Ungerechtigkeit. Und jetzt lies noch weiter.
Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Jawohl. Also Gott wird letztlich diese Verführung schicken, aber nicht einfach für alle, sondern es wird ausdrücklich gesagt, für die, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Also die Menschen, die das Evangelium gehört haben, es aber nicht angenommen haben, die werden garantiert Opfer der Verführung des Antichristen sein. Und der Antichrist wird also nicht nur in Israel wirken, sondern er wird eine weltweite Ausstrahlung haben und ganz besonders eben für Europa, für das wiedererstandene Römische Reich nach der Prophetie. Und so leben wir in der Zeit der Verführung, aber es geht alles eben hin auf die totale Verführung und der Israel wird eben zum großen Teil sich auch verführen lassen und darum wird Jerusalem in größte Not kommen. Und so haben die Klagelieder also ihre Bedeutung im Zusammenhang mit dem ersten Tempel, dem zweiten Tempel und dem dritten Tempel. Aber dadurch, dass das jüdische Volk gerade dieses Buch immer wieder gelesen hat, am 9. Av, bis heute, das Herzstück ist der Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. In Klagelieder 3, Vers 1. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause und fahren dann an dieser Stelle weiter. Also, wir haben gesehen, dass im Zentrum der Klagelieder der leidende Messias steht. Und wir haben gesehen, dass der Messias leidet unter dem Gericht Gottes. Und da ist es ganz wichtig zu sehen, Jesus Christus hat gelitten von Seiten der Menschen, als er verurteilt, gegeißelt, misshandelt wurde und schließlich gekreuzigt wurde. Aber das hat unsere Sünden nicht weggetan. Was die Sünden weggetan haben, war das Gericht Gottes am Kreuz in den Stunden der Finsternis. Im Psalm 22 haben wir ja diese Prophetie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Herr Jesus wurde in den Stunden der Finsternis verlassen, als er der Sündenträger wurde. Und Gott hat, weil er ein gerechter Gott ist, die Strafe, die er auf uns in Ewigkeit hätte bringen müssen, auf ihn gebracht. Und das ist dieses Gericht, wenn er das in poetischen Bildern so umschreibt. Liest nochmals jemand Vers 1. Klagelieder 3, Vers 1.
Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns.
Jawohl, die Rute seines Zorns oder durch die Rute seines Grimmes. Es geht um Gottes Grimm, gerechten Zorn gegen unsere Sünde. Und dann weiter in Vers 5 zum Beispiel. Bitterkeit und Mühsal hat er wieder mich gebaut und mich damit umringt. Oder Vers 8, wenn ich auch schreie und rufe, so hemmt er mein Gebet. Meine Wege hat er mit Quadern vermauert, meine Pfade umgekehrt. Ein lauernder Bär ist er mir, ein Löwe im Versteck. Das ist also Gottes Gericht über den Herrn Jesus. Wir haben das schon gelesen in Jesaja 53. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Wo finden wir das weiter beschrieben? Gottes Gericht über seinen Sohn. Im Alten Testament.
Jesaja 53.
Ja, eben das haben wir gerade gelesen. Aber sonst noch?
Zacharia 13.
Ja, genau. Zacharia 13, Vers 7. Liest jemand?
Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Heerscharen. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen, und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden.
Jawohl. Also Gott sagt über den Mann, den er nennt, mein Genosse. Schwert, erwache wieder meinen Hirten. Übrigens, der Ausdruck mein Genosse auf Hebräisch Amiti heißt der mir Gleichgestellte. Also hier wird auch angedeutet, dass der Sohn dem Vater gleich ist. Aber eben dieses Schwert Gottes musste über ihn kommen. Nur so war Erlösung möglich. Gott ist gerecht. Er muss darum Sünde bestrafen. Aber Gott ist Liebe und er möchte uns verschonen. Und der einzige Weg war Erlösung durch Stellvertretung. Dadurch, dass der Vollkommene, der Gerechte, der Sohn Gottes in den Riss trat und das Gericht, das wir verdient haben, auf sich genommen hatte, konnten wir überhaupt frei ausgehen. Wo finden wir noch einen Hinweis auf dieses Gericht?
Psalm 22.
Wo das aber ausdrücklich gesagt wird, dass Gott bestraft.
Nein.
Psalm 69 aber. Hatten wir auch schon vor einiger Zeit angeschaut. Psalm 69. Vers 26 beziehungsweise 27, je nach Bibelausgabe.
Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt, und vom Schmerz deiner Verwundeten erzählen sie.
Jawohl. Wir haben ja gesehen, dass Psalm 69 ein Kreuzespsalm ist, der auf den Messias hinweist, prophetisch. Und hier wird er genannt, den du geschlagen hast. Den haben die Menschen verfolgt. Aber eben Gottes Gericht. Und so sehen wir also in Klagelieder 1, 2, 4, 5, Jerusalem, das leidet wegen seiner eigenen Sünde. Aber Kapitel 3 zeigt, der Messias leidet stellvertretend. Und wer dieses Opfer für sich persönlich in Anspruch nimmt, seine persönliche Schuld Gott im Gebet bekennt, ihm wird dieses Opfer zugerechnet. Und so kann er vor Gottes Gericht verschont werden. Wir haben jetzt gesehen bei den Klageliedern, wie das aufgebaut ist mit diesem Akrostichon, entsprechend den 22 Buchstaben im Hebräischen. Aus wie vielen Versen besteht nun das ganze Buch Klagelieder? Ich glaube, ich habe das noch nicht erklärt. In Kapitel 3 ist es so, dass es sind immer Dreiergruppen. Also die ersten drei Verse beginnen mit Aleph, 1 bis 3. Und dann 4 bis 6, wieder eine Dreiergruppe, beginnt mit Bet. Und dann 7 bis 9 mit dem dritten Buchstaben Gimel und so weiter. Und so ergeben sich dann 66 Verse, aber eben, das sind dann dreimal 22 Verse. Und so ergeben sich also insgesamt, wie viele Verse? Also wenn du alle zusammenrechnest, und zwar 7 mal 22. Ja. Die Zahl 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Und das Herzstück ist eben das Leiden des Messias. Noch besonders möchte ich hinweisen auf Klagelieder 3, Vers 19. Da bittet der Messias: Gedenke meines Elends und meines Umherirrens, des Wehmuts und der Bitterkeit. Und wenn wir Matthäus 26 aufschlagen, am Vorabend der Kreuzigung hat der Herr für seine Jünger das Abendmahl eingesetzt. Lesen wir Matthäus 26.
Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen. Brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Jawohl, und jetzt noch die Parallelstelle in Lukas 22. Verse 19 bis 20.
Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Jawohl, also hier der Wunsch des Erlösers: Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Also dass das nie irgendwie aus dem Zentrum herausgeht, sein Leiden und was es ihn gekostet hat, uns die Erlösung zu erwerben. Römer 3, 23 sagt: Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die ganze Menschheit kann sich anstrengen, wie sie will, aber sie wird nie sich zu Gott hinaufarbeiten können. Und darum kam eben Jesus Christus von oben, um diese Erlösung zu schaffen. Und damit das nie aus unserem Sinn entweicht, sagt er: Gedenke meines Elends und meines Umherirrens, des Wermuts und der Bitterkeit. Und darum hat er für die Gläubigen das Abendmahl als Gedächtnismahl gestiftet, eingesetzt. Und das soll eben dazu führen, der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 11, so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, nicht so selten, ja, so oft, das soll immer wieder daran erinnern, was ist eigentlich das Zentrum des christlichen Glaubens. So leicht könnte man irgendwelche Aktivitäten, auch soziale Arbeiten und so weiter, ins Zentrum rücken. Die sind alle wichtig. Aber im Zentrum muss ganz klar sein, dieser stellvertretende Erlösungstod des Herrn Jesus. Und darum ist eben auch in den Klageliedern das so poetisch angeordnet, dass dieses Leiden des Messias im Zentrum steht. Und das sehen wir auch in der Architektur im Alten Testament, die Stiftshütte, der erste transportable Tempel mit den Tieropfern, die eben schon ein Hinweis waren auf den Erlösertod des Messias, der einmal geschehen sollte. Der Vorhof ist eigentlich ein Quadrat von 50 mal 50 Ellen. Und im Zentrum ist der Altar. Wenn man die Diagonale sieht, hat man den Altar im Zentrum. Und dann gibt es ein zweites Quadrat von 50 Ellen. Da steht dann zentral die Stiftshütte, die war das eigentliche Tempelhaus. Wie groß war die? Das Heilige war 20 Ellen lang und das Allerheiligste ein Quadrat von 10 Ellen. Ja? Wenn man das also verteilt in dem 50 Ellen Quadrat, da gibt es da einen Freiraum von 10 Ellen und hinten nochmals einen Freiraum. Und damit rückt das Allerheiligste genau ins Zentrum des 50-Ellen-Quadrates. Versteht man, wie ich das meine? Und was steht im Zentrum des Allerheiligsten?
Die Bundeslade.
Und am Yom Kippur musste der hohe Priester jeweils das Blut des stellvertretenden Opfers auf den Deckel sprengen. Das heißt, wenn man die Diagonale zieht durch dieses zweite Quadrat, schneidet sich genau im Blut der Bundeslade. Also Christus und sein Opfer im Zentrum. Der zukünftige Tempel, der beschrieben wird in Hesekiel 40 bis 48, wird ja einen äußeren Vorhof haben von 500 auf 500 Ruten. Umgerechnet ist das etwa 1,5 auf 1,5 Kilometer. Und die inneren zwei Vorhöfe, die stehen dann auf einem Quadrat von 500 Ellen. Wenn man da die Diagonalen zieht, schneiden sich die Diagonalen exakt im Altar des Hesekiel-Tempels. Auch um eben zu zeigen, im Zentrum, also die Architektur legt das so nahe, steht das stellvertretende Opfer. Ja, Carlo?
Ich habe noch eine Frage zu Matthäus 26, wo wir gelesen haben, über das Reich meines Vaters, das der Herr hier erwähnt. Was ist hier genau gemeint, oder?
Das Reich des Vaters, das ist das tausendjährige Reich. Während das Reich des Vaters, es wird einerseits mal genannt das Reich des Vaters und es wird auch genannt das Reich des Sohnes des Menschen. Das heißt, es wird die Gottesherrschaft sein des Vaters und des Sohnes über die ganze Welt. So einfach erklärt sich das. Ja, gut, dann gehen wir aber noch weiter. Ich überspringe heute Hesekiel, da müssen wir mehr Zeit haben. Und wir überspringen auch noch Daniel. Da kommen wir dann nochmals zurück. Wir haben das eigentlich schon früher mal angeschaut, diese Prophetie mit den Jahrwochen, und heute ein bisschen angedeutet. Ja, klar. Und dann gehen wir zu Hosea. Ja, bitte, noch zu den Klageliedern. Gut, wörtlich steht dort im Hebräischen, er entzog meine Wege. Das heißt also, er machte für mich das Weitergehen unmöglich. Ja, es ist eben nicht das Abirren. Da zeigt sich manchmal eben der Wert einer wörtlichen Übersetzung. Gut, gehen wir zu Hosea. Und zwar Kapitel 3. Ein ganz kurzes Kapitel, das reicht gerade noch für die Zeit, die wir noch zur Verfügung haben. Wer liest uns vor? Hosea 3 bis 1 bis 5.
Und der Herr sprach zu mir: Geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt. Und wie der Herr die Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben, da kaufte ich sie mir für 15 Silberschekel und einen Homer Gerste und einen Lettech Gerste. Und ich sagte zu ihr: Viele Tage sollst du bei mir bleiben. Du sollst nicht huren und keinem Mann gehören, und auch ich verhalte mich dir gegenüber so. Denn die Söhne Israel bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, ohne Schlachtopfer und ohne Gedenkstein und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn ihren Gott aufsuchen und David ihren König. Und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage.
Ja, danke. Hosea lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Schauen wir mal den ersten Vers an. Hosea 1,1. Liest jemand vor? Vers 1 schon. Hosea 1,1. Kapitel 1, nicht Kapitel 3. Jawohl. Also wir können das ganz genau datieren, weil wir aus der biblischen Chronologie genau wissen, wann diese Könige gewirkt haben. Usia, Jotham, Ahas, Hiskia. Könige von Juda, die waren im Südreich im 8. Jahrhundert vor Christus und weiter in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joas, des Königs von Israel. Das war der König im 8. Jahrhundert im Nordreich der 10 Stämme. Aber diese zwei Datierungen, dass er datiert nach dem Südreich und nach dem Nordreich, macht deutlich, dass Hosea eben, obwohl damals Israel gespalten war, das kam ja so nach dem Tod von Salomo, wurden die 12 Stämme in 2 und 10 gespalten. Er sieht immer noch das ganze Volk und sieht immer noch eben das zwölfstämmige Volk, und auf dieses zwölfstämmige Volk bezieht sich auch die Prophetie in Hosea. Das war eine schlimme Zeit im Nordreich, da sind alle Könige von Gott abgefallen. Alle haben begonnen, Naturgötter zu verehren, anstatt den Schöpfergott. Und im Südreich waren die meisten Könige Gottlose. Unter einigen gab es Reformationen, Rückkehr zu Gott, aber die meisten waren gottlos. Und darum hat Hosea eine ganz ungewöhnliche Ehe eingehen müssen. Hosea 1, Vers 2, kann das jemand lesen? Noch Vers 3.
Da ging er und nahm Gomer, die Tochter Diblajims, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn.
Jawohl, bis dahin. Also, Gott sagt, dass das Land Israel, das Volk Israel, Hurerei betreibt. Der Ausdruck Hurerei wird in der Bibel im übertragenen Sinn verwendet, wenn man sich von dem wahren Gott abwendet, Untreue ihm gegenüber begeht und andere Götter verehrt. Und weil die Leute nicht mehr hörten auf das Wort der Propheten, hat er hier ein krasses Lebensbeispiel gegeben. Hosea hat also eine Frau geheiratet, von der er wusste, dass sie untreu werden wird. Und damit sollte der Prophet ausdrücken, das Leid, das er erlebt hatte mit dieser Gomer, die Tochter von Diblaim, übrigens Diblaim heißt doppelte Umarmung. Da ist auch schon eine Aussage gemacht, ja, eine Andeutung. Dieser Mann hat so gelitten unter seiner untreuen Frau, und dadurch sollten die Israeliten erkennen, wie schlimm es für Gott war, dass sein Volk ihm gegenüber Untreue beging. Aber in der Folge, also diese Gomer ging von Hosea weg, hat ihn betrogen mit anderen Männern, und schließlich wurde sie auf dem Sklavenmarkt angeboten. Und da hat Gott ihm den Auftrag gegeben, kaufe diese Frau frei. Lesen wir nochmals Hosea 3, Vers 1. Jetzt ist, wenn man den Hintergrund kennt, versteht man unmittelbar, was gemeint ist. Nochmals 1 und 2.
Und der Herr sprach zu mir: Geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, wie der Herr die Söhne Israels gibt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben.
Jawohl, also diese Traubenkuchen, das waren Speisopfer für die falschen Götter. Ja, also Gott sagt Hosea, gib Gomer nicht auf. Liebe sie und gehe hin, kaufe sie dir zurück. Er ging auf den Sklavenmarkt und kauft sie für 15 Silberschekel. Das ist 15 mal etwa 150 Gramm Silber. Und dann eben für eine große Menge Gerste, also Kornrohstoff, bezahlt er für sie. Und dann kommt etwas ganz Eigenartiges. Lest nochmals jemand Vers 3.
Da kaufte ich sie mir für 15. 15 Silberschekel und einen Homer Gerste und einen
Lettech
Gerste. Und ich sagte zu ihr, viele Tage sollst du bei mir bleiben. Du sollst nicht huren und keinen Mann gehören. Und auch ich verhalte mich dir gegenüber so.
Jawohl. Also für eine gewisse Zeit sollte das eine sehr eigenartige Ehe sein. Er sagt, du gehörst mir, aber wir haben keinen ehelichen Verkehr. Aber du sollst auch keinen Verkehr haben mit irgendeinem anderen Mann. Eigenartige Regelung. Und auch das sollte wieder ein prophetisches Bild sein für Israel. Genauso wie diese ganze Ehe eine Botschaft war an Israel. Und die Erklärung dieser eigenartigen Botschaft folgt in Vers 4. Denn
die Söhne Israel bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, ohne Schlachtopfer und ohne Gedenkstein und ohne Ephrod und Teraphim. Danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn ihren Gott aufsuchen und David ihren König. Und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage.
Jawohl. Also, hier wird vorausgesagt, in einer Zeit eben, als die 10 Stämme ein Königtum waren und auch die 2 Stämme, da wird gesagt, es wird einmal eine Zeit kommen, wo die Israeliten viele Tage lang, also eine lange Zeitperiode, ohne König und ohne Fürsten sein werden. Also, ein staatenloses Volk. Und sie werden keine Schlachtopfer mehr haben und weiter keine Bildsäule. Das sind also Steine, die als Gedenksteine für irgendwelche Götter aufgestellt wurden. Sie würden keine Götzenbilder mehr haben. Und das letzte, Teraphim. Weiß jemand, was Teraphim sind?
Hausgötter.
Ja, und aber was für Hausgötter?
Das sind Figuren gewesen, gell?
Ja, aber was für Figuren? Sehr spezielle.
Ich glaube Männerfiguren.
Oder? Ahnenbilder?
Ahnenbilder, ja. Das waren also Bilder, die für die göttliche Verehrung Verstorbener eingesetzt wurden. Und das war ja eben zur Zeit von Hosea das Problem. Dieser ganze Ahnenkult, diese ganzen Gedenksteine für Götter. Aber er sagt voraus, es wird eine Zeit kommen, da die Israeliten lange, lange Zeit ohne ein Staat sein werden. Ohne König und ohne Fürsten. Und auch ohne Tempel. Das heißt hier ohne Schlachtopfer. Aber sie werden auch keine Götzen mehr haben. Eben keine Bildsäule, keine Teraphim. Und nun, das Erstaunliche ist dies. Wir haben gesehen, im Jahr 586, da wurde Jerusalem durch die Römer zerstört. Durch die Babylonier zerstört und dann im Jahr 70 durch die Römer. Und dann begann diese lange Staatenlosigkeit. Denn nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70, da gab es noch einmal einen Aufstand der Juden gegen die Römer, der aber im Jahr 135 nach Christus brutal von Kaiser Hadrian niedergeschlagen wurde. Es gab über 1 Million Tote. Und dann gab es keinen Judenstaat mehr. Da war definitiv Ende. Und wann wurde der Judenstaat in der Geschichte wieder gegründet?
1948.
Das heißt also, von 135 nach Christus bis 1948 gab es keinen Staat mehr. Ich war als unter Nebukadnezar Jerusalem zerstört wurde im Jahr 586, wurden die Juden deportiert nach Babylon. Aber da hatten sie immer noch eine eigene Regierung, eigene Älteste, sieht man in Hesekiel. Und dann kamen sie zurück ins Land. hatten einen halbautonomen eigenen Staat unter persischer Herrschaft, dann unter den Griechen, dann unter den Römern. Aber erst mit dem Untergang ab dem Jahr 70 bzw. 135 nach Christus kam die Zeit der Staatenlosigkeit der Juden. Und das Erstaunliche ist, in den vergangenen 2000 Jahren hat zwar die Masse des Judentums Jesus Christus als Messias abgelehnt, aber die sind nicht mehr zurückgekehrt zur Verehrung irgendwelcher Götterbilder. Das Judentum der vergangenen 2000 Jahre ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass das vehement abgelehnt wurde, alle Formen von Bilderverehrung. Und wir wissen ja, obwohl die Bibel das ganz klar verbietet und verurteilt, schon in den 10 Geboten, in der Geschichte der Kirche sind diese Dinge dann in den frühen Jahrhunderten, ganz besonders ab dem 4. Jahrhundert, konstantinische Wende, sind diese Dinge in die Kirche hineingekommen. Und im Judentum war man durch all die Jahrhunderte entsetzt darüber, wie kann in der Christenheit eben ein solcher Kult betrieben werden, wo man Bilder verehrt. Sie haben das nicht mehr gemacht, genau so wie es hier steht. Ohne Bildsäule und ohne Teraphim. Und dann weiter wird auch gesagt, ohne Schlachtopfer. Ab dem Jahr 70 ging ja der Tempel unter und seither, durch all die Jahrhunderte bis heute, hat man im Judentum jeden Tag dreimal gebetet, dass Gott doch den Tempel wiederherstellen möge. Und das Gebet wurde nie erhört. Und weil die Tora, das Gesetz Mose, sagt, Opfer dürfen nur auf dem Tempelplatz in Jerusalem dargebracht werden, an dem Ort, den der Herr eben für die Opfer erwählt hat, konnte man in den vergangenen 2000 Jahren keine Opfer mehr bringen. Also diese lange Zeit der Staatenlosigkeit der Juden war ebenso die lange Zeit ohne Opfer im Judentum. Genauso wie es hier steht. Aber eben, sie waren ohne Beziehung zum Messias. Also wie diese Ehe von Gomer und Hosea, es ist zwar eine Beziehung da und trotzdem ist keine Beziehung. Eine Ehe, wo keine eheliche Gemeinschaft ist, das ist keine Ehe. Das ist gegen Gottes Wort. Die Bibel sagt das ganz klar, dass die eheliche Gemeinschaft, die muss ausgelebt werden nach 1. Korinther 7. Das ist Gottes Wille und das ist auch ganz normal. Aber es war so eine ganz eigenartige Beziehung. Es ist eine Beziehung da und doch keine Gemeinschaft. Aber dann kommt Vers 5 danach. Wer liest?
Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn flüchten am Ende
der Tage. Jawohl. Übrigens, man kann übersetzen, danach werden die Kinder Israel umkehren oder auch zurückkehren. Also das heißt, zurückkehren in ihr Land. Nach dieser langen Zeit der Staatenlosigkeit kehren sie zurück. Und dann werden sie den Herrn, ihren Gott, suchen. Die Gemeinschaft mit Gott. Und David, ihren König, suchen. In den rabbinischen Kommentaren im Mittelalter, zum Beispiel in Mezudat David, das ist ein Kommentar, der in allen Rabbinerbibeln hat man den mit drin, zu den Propheten. Ich weiß, eine Rabbinerbibel sieht so aus, man hat in großen Buchstaben den hebräischen Grundtext. Und dann kleiner hat man die aramäischen Übersetzungen, die sogenannten Targumim. Und noch kleiner hat man dann wichtige Kommentare aus dem Mittelalter von Rashi, Abravanel und so weiter. Und noch weitere Kommentare, die sind wieder noch mit kleineren Buchstaben. Man sieht also immer so an der Buchstabengröße, wie wichtig ein Kommentar ist. Ja, und ein wichtiger Kommentar, der in jede Rabbinerbibel gehört, ist der Mezudat David. Und da wird erklärt, David mal kam, David, ihr König, das ist der König Maschiach, der König Messias. Und ihr habt verstanden, also David, ihr König, damit ist gemeint der Messias. Was steht hier? Es wird eine lange Zeit der Staatenlosigkeit sein, Götzendienst wird abgelehnt, aber sie haben ein Problem mit dem Messias. Und erst in der Zeit, wenn sie dann beginnen, heimzukehren ins Land der Väter, dann werden sie beginnen, David, ihren König, den Messias zu suchen. Und das Interessante ist, durch die Jahrhunderte hindurch kamen sehr wenig Juden zum Glauben. Und die Wende kam im 19. Jahrhundert. Da haben sich plötzlich Abertausende bekehrt. Heute rechnet man weltweit mit vielleicht 400.000 bis 500.000 bekehrten Juden. Das heißt, Juden, die glauben, dass Jesus Christus der Messias ist. Also etwa eine halbe Million. Und der Prozentsatz von Juden, die heute zum Glauben kommen, ist höher als Deutsche, die heute zum Glauben kommen an Jesus Christus, oder Schweizer. Also ganz eindrücklich, wie man da bereits diese Anfänge sieht, wie sie umkehren und den Herrn, ihren Gott suchen und den Messias suchen. Das heißt also, wenn sie erst in der Endzeit, wenn sie zurückkehren, den Messias beginnen zu suchen, dann heißt es also, in der Zeit der Staatenlosigkeit hatten sie ein Problem mit dem Messias. Ja? Genauso wie diese sterile Ehe zwischen Gomer und Hosea. Sie sind zwar zusammen und trotzdem sind sie überhaupt nicht zusammen. Aber der Text sagt, das ist nur für eine gewisse Zeit, so wie das bei Hosea nur eine gewisse festgelegte Zeit war. Und dann sollte diese Ehe wieder hergestellt werden. So wird das auch mit dem Volk Israel sein. Und jetzt haben wir da noch einen zeitlichen Hinweis, wann das geschehen soll. Was sagt der Text? Am Ende der Tage. Es gibt viele Ausdrücke für die Endzeit in der Bibel. Am Ende der Tage, was gibt es noch? Am Ende der Zeit, in den letzten Tagen, am Ende der Jahre und so weiter. Das sind alles Variationen zum gleichen Thema, Endzeit. Und wir sehen, das ist nie der Weltuntergang. Also das Thema 2012, Weltuntergang, das ist kein Thema für Christen. Das ist so ein Unsinn. Und wenn die Bibel spricht über Endzeit, heißt das nicht Weltuntergang, sondern es ist eben das Ende dieser langen Zeit zwischen dem ersten Kommen des Herrn Jesus und seinem zweiten Kommen. Aber wir sehen daraus, dass wir effektiv in der Epoche sind, in der Jesus Christus wiederkommen wird, nämlich wenn das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land der Väter und beginnt, David, ihren König, zu suchen. Und das Interessante ist, zuerst hat Hosea Gomer gekauft und dann kam diese längere Epoche, wo sie nicht wirklich zusammen waren, ja? Keine eheliche Gemeinschaft haben. Und der Herr Jesus kam vor 2000 Jahren. Am Kreuz hat er als Stellvertreter gelitten und hat damit den Preis bezahlt, um all die an ihn glauben und eben auch Israel zu retten. Aber es kam zuerst diese lange Zeit der Staatenlosigkeit und erst am Schluss dann diese Rückkehr ins Land. Und so ist also die Parallele bis in Details mit dieser Ehe von Hosea und Gomer gegeben für die Geschichte Israels, die Geschichte der Juden in den vergangenen 2000 Jahren. Ja?
Könntest du vielleicht ganz kurz erklären, was es mit diesem Maya-Kalender an sich hat? Weil viele Leute immer danach.
Ja, also eben so kurz, weil die Zeit vorbei ist. Es gibt einen Kalender der Maya-Indianer, der so nach gewisser Lesart 2012 enden würde. Aber es gibt andere Spezialisten, die sagen, das ist eine falsche Auffassung des Textes, der dauert noch viel, viel länger. Und daraus wurde dann geschlossen, ja, seht ihr, der Maya-Kalender hört auf, in dem Fall wird die Welt dann aufhören. 2012. Und es ist erstaunlich, was hat man da in der Hand? Überhaupt nichts. Also es wird einfach gesagt, ein Kalender hört auf, folglich Ende der Welt. Aber das reicht, um Filme zu produzieren, die weltweit dann Aufsehen erregen zum Thema Weltuntergang und so weiter. Aber wenn man sieht, was die biblische Prophetie anbetrifft, ich habe das schon so viel mal wiederholt, dass es manchen vielleicht lästig ist, aber allein seit die Juden begonnen haben zurückzukehren, 1882 bis heute, können wir nachweisen, wie es etwa 180 Prophezeiungen über Endzeit erfüllt haben. Und sprechen die Medien davon? Kein Wort. Aber meine, das sind Fakten, das sind 180 so präzise Einzelheiten und alle in der gleichen Epoche. Kann man mit der Wahrscheinlichkeit Rechnung zeigen. Es ist ja unmöglich, dass es zufällig, dass so etwas geschehen würde, zufälligerweise. Und das sind Fakten. Und darum müssen wir, diese Dinge müssen wir verbreiten. Das müssen die Leute kennen, das müssen sie hören. Und das ist natürlich eine Gelegenheit, dass man gerade an diesem Thema Weltuntergang anknüpft und dann erklärt, nein, wir glauben nicht an Weltuntergang. Und wir sind auch nicht die, die Angst haben vor der Zukunft, sondern der Herr Jesus sagt, im Blick auf seine Zeichen des Endes, die er ankündigt in Lukas 21, sagt er, wenn ihr seht, wie diese Dinge anfangen zu geschehen, so hebet eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Also nicht irgendwie in Depression und Traurigkeit und Angst verfallen, sondern hebt eure Häupter empor. Wir sind Menschen, die Hoffnung haben, und diese Hoffnung müssen wir verbreiten, weil es eine begründete Hoffnung ist. Ja, dann wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du gekommen bist vor über 2000 Jahren, und du bist gekommen, um uns zu retten. Weil wir uns selber nicht erlösen konnten, bist du in den Riss getreten. Wir möchten dir danken, dass du dieses Opfer auf Golgatha vollbracht hast für jeden, der an dich glaubt und mit seiner Schuld zu dir kommt. Und danke, dass wir im Alten Testament so viele Hinweise finden auf dich und dein Werk, und dass wir auch sehen dürfen, wie das prophetische Wort der Bibel sich erfüllt bis zum heutigen Tag, sodass wir sehen können, es ist nicht Menschenwort, sondern wirklich Gottes Wort. Und so möchten wir uns jetzt auch dir anbefehlen und deiner Gnade für die weitere Zeit. Amen. Amen.